Ich predige heute Morgen über einen Abschnitt aus Lukas Kapitel 8, Abvers 4. Da geht es um ein Gleichnis, das Jesus erzählt, über einen Sämann. Als aber viel Volk zusammenkam und die Leute aus allen Städten zu ihm hinzogen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit aufwuchsen, erstickten es. Noch anderes fiel auf den guten Boden und wuchs auf und trug hundertfältige Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Da sprach er: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die auf dem Weg aber sind die, welche es gehört haben. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Sie, die nur für den Augenblick glauben und im Augenblick der Versuchung abfallen. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, und sie werden in ihrem Wandel von Sorgen und Reichtum und Genüssen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Boden aber sind die, welche in einem feinen und guten Herzen das Wort, das sie gehört haben, behalten und Frucht tragen in Beharrlichkeit. Ich nehme an, dass jeder von Ihnen schon mal was mit Samen zu tun hatte. Zumindest fast alle, und sei es auch nur, dass sie auf ihrem Balkon in irgendeinem Blumentopf etwas gesät haben, so probeweise, ob was daraus wird. Es gibt ja ein Gesetz von Saat und Ernte im Leben: worauf ich sehe, das werde ich dann auch ernten. Hier wird der Same, der ausgesät wird, verglichen mit dem Wort Gottes. Also interessant, nicht so ein kleiner Same, der dann hinterher eine Sonnenblume gibt oder Petersilie oder Radieschen, sondern Wort Gottes. Da müsste man ja fragen: Wort Gottes, wenn man das aussät, was soll da eigentlich wachsen? Soll da wieder Wort Gottes wachsen? Oder was kommt dabei raus? Und außerdem das Wort Gottes, was ist das? Meine Bibel sagt: alle Schrift vom Geist Gottes eingegeben. Alle Schrift, also meine Bibel hat ungefähr 1500 Seiten. Also das alles Wort Gottes. Welches Wort davon bringt denn Frucht? Jedes einzelne? All die Geschlechtsregister, wer welchen Sohn hatte oder so? Gottes Wort würde ich mal als Schlagwort zusammenfassen in zwei Begriffen, die in einem katholischen Priesterseminar bei einer geistlichen Erweckung einmal die Runde machten. Sie hatten zwei Schlagworte, die ich ausgezeichnet finde. Das eine war Christus für uns und das zweite Christus in uns. Das war ihre ganze Theologie. Christus für uns, am Kreuz starb er für uns als unser Erlöser. Und Christus in uns ist derjenige, der das ewige göttliche Leben uns vermittelt. Das wäre also für mich einmal Wort Gottes abgekürzt. Und von diesem Wort heißt es, dass es vier Wirkungen hat. Bei den einen ist es so, dass es gehört wird, aber es wird gleich zertreten und der Teufel nimmt es weg. Das heißt, eigentlich sind es nur Vögel, die es fressen, aber letztlich der Teufel. Das heißt, Menschen, die Gottes Wort hören, sagen: Ach, ganz interessant, ich finde es großartig, wie Sie das da so vertreten, ist wirklich nachdenkenswert, aber wissen Sie, seit der Aufklärung sehen wir das alles ein bisschen anders. Außerdem gibt es ja dann noch andere Religionen, die erzählen auch was anderes. Und ich habe da neulich doch in so einem Nachrichtenmagazin gelesen, da hätte jetzt ein Theologe gesagt, wie hieß der doch, Lüdemann, Jesus wäre gar nicht Gottes Sohn, das Grab wäre auch nicht leer, der wäre auch nicht auferstanden. Und in der Bibel gäbe es sowieso nur ein paar Worte Gottes und die müsste man suchen und das könnten nur Spezialisten tun. Also wissen Sie, der hat es studiert und Sie auch und wer von Ihnen jetzt recht hat, kann ich ja nicht entscheiden. Also ich bleibe mal unentschieden. Interessant ist, Jesus sucht in seinem Leben immer wieder, dass das Wort Gottes Auswirkungen hat. Als er damals in Jerusalem war und 3 Jahre predigte in Jerusalem und Israel, erzählte er ganz am Ende ein Gleichnis und sagte, da ging ein Mann in seinen Weinberg. Und da standen nicht nur Weinstöcke, sondern auch ein Feigenbaum. Und an dem Feigenbaum guckte er und suchte nach einer einzigen Feige und fand keine. Und sagte er, jetzt komme ich schon 3 Jahre hierher und schaue mir jedes Jahr diesen Feigenbaum an und er hat noch nie Feigen gebracht. Also lieber Weinberg, Gärtner, hack den doch ab. Und dieser Weingärtner, der sagt, na dieses Jahr lasse ich ihn noch, wenn er nächstes Jahr keine Frucht bringt, dann haue ich ihn ab. Der Feigenbaum in der Bibel ist ein Bild für das Volk Israel. Jesus kam 3 Jahre lang in der Zeit, wo er predigte und suchte an diesem Volk Frucht, dass man merkte irgendwie, dass Gottes Geist etwas wirkt unter diesen Menschen. Und er sagt, ich fand keine. Es gibt in Jerusalem eine Stelle, wo heute eine Kirche steht mit dem schönen lateinischen Namen Jesus Flevit. Jesus weinte. Da weinte er über die Menschen. Er sagte, wie gerne hätte ich euch gewonnen, aber ich kann euch nicht gewaltsam zum Glauben zwingen. Und ihr habt leider nicht gewollt. Warum weinte er? Weil er wusste, wie katastrophal das für ihr Leben sein wird, wenn sie ohne ihren Erlöser leben wollen. Und er wusste, dass in Jerusalem dann nur noch Schutt und Trümmer bleiben würden und alles kaputt geht und die Menschen weltweit in die Isolierung verstreut werden. Gott sucht Frucht im Leben von Menschen, dass sein Wort ankommt, dass es ernst genommen wird und Auswirkungen hat. Hier heißt es, der Teufel nimmt es weg, wobei die meisten Leute ja heute nicht glauben, dass es den Teufel gibt. Obwohl das auch nicht mehr so sicher ist, weil ja inzwischen gibt es ja auch Satanisten, die glauben zwar nicht an Gott, aber sie beten zumindest den Teufel an, opfern irgendwelche Tiere und manchmal leider auch Menschen. Also diese Schiene nimmt schon etwas zu. Der Teufel arbeitet in erster Linie durch Beeinflussung von Gedanken. Ich wiederhole das nochmal. Der Teufel arbeitet aus meiner Sicht in erster Linie durch Beeinflussung von Gedanken. Das ist nicht immer nur das Unbewusste, was da irgendwas Merkwürdiges in uns hochspült und man sagt, oh ja, das ist komisch, ich schäme mich, ein Glück, dass das keiner weiß außer mir. Und wir versuchen dann, die Gedanken unter Kontrolle zu bringen. Ich denke, dass da sehr viel Übertragung geschieht von einer anderen Größe, die uns Lästergedanken eingibt, liberale Gedanken, Toleranzgedanken in einem Ausmaß, wie sie gar nicht richtig sind und vor allen Dingen natürlich auch Zweifel und Unreinheit. Ja, und dabei kann das Wort Gottes nicht aufgehen. Das wären also die Leute, wo der Same auf den Weg fällt und zertreten wird, die Vögel fressen ihn auf. Bei anderen ist das ganz anders, sie sind begeistert von Gottes Wort. Ich erinnere mich an so einen Teenager, der mir sagte, Herr Lotz, Sie werden noch ganz viele zum Glauben bringen an Jesus, so wie mich. Oh, das ist viele Jahre her, er glaubt schon lange nicht mehr an Jesus. Seine Bibel ist ein bisschen angelesen, aber dann zugeklappt. Solche Begeisterte kenne ich ganz, ganz viele. Teenager, Erwachsene, die mal so ein Jahr in der Kirche auftauchen vielleicht. Die sagen, sie predigen toll oder die Musik hier gefällt mir und die Atmosphäre ist so gut. Und dann ist alles wieder vorbei. In der Bibel steht, im Augenblick der Versuchung fallen sie ab. Versuchung muss ja nicht nur Versuchung sein durch irgendwelche sexuellen Dinge, sondern Versuchung einfach durch etwas, was mir wichtiger wird als Gott, was mich wegzieht, was mein Interesse fesselt. Das kann Fortbildung sein bei dem einen. Bei Jugendlichen sind es oft Sportprogramme. Ist ja viel interessanter als Gott, kann ich vorübergehend auch verstehen, obwohl es natürlich von der Bedeutung her nicht so ist. Bei anderen ist es der Freundeskreis oder das Karrieredenken oder einfach der Alltagskram. Da gibt es ja so viel zu tun, an das man denken muss. Oder eben auch Freunde, die auf Distanz gehen, wenn sie merken, da ist einer, der fängt an, fromm zu werden. finde ich sehr nett, ich weiß nicht, ob derjenige unter uns ist, von dem ich jetzt rede, der so Jesus neu entdeckte und dann bei Freunden war und noch eher den Mund aufmachte, sagten die, dass du mir ja aufhörst, von der Kirche zu reden. Er hatte noch gar nicht angefangen, aber er sollte schon aufhören. Das heißt, sie merken es, irgendwas in sein Leben gekommen, das kennen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Und dann ist die Frage, möchte ich an diesen Freunden jetzt bewusst festhalten oder nehme ich es auch hin, dass durch die neue Freundschaft mit Jesus vielleicht auch andere Beziehungen manchmal etwas distanzierter werden. Es muss ja nicht so sein, aber manchmal ist es so. Ja, also Menschen, die begeistert sind und nach kurzer Zeit die ganze Sache wieder an den Nagel hängen. Sie finden sie nicht schlecht, aber das andere ist ja wichtiger geworden. Und dann gibt es die dritte Gruppe, wo das Ganze unter Dornen fällt. Es wächst auf und die Leute sagen, es ist so gut, dass ich diesen Glauben entdeckt habe jetzt in meiner Lage, der kann mich richtig trösten. Wo ich so viele Sorgen habe, ist das sicher das Passende für mich. Und ich denke, das ist gut, wenn ich dabei bleibe. Aber dann sind die Sorgen doch so stark, dann ist der Alltagsstress so stark, dann ist die Zierpflanze der Eitelkeit so wachsend und die Giftpflanze irgendwelcher sündigen Lebensgewohnheiten, die sich weiter entfaltet. Und wie ist es mit der Sorge, wenn jetzt alles auf Euro umgestellt wird, ist denn dann mein Alter noch gesichert und überhaupt die Altersvorsorge und mein Arbeitsplatz? Und ich muss mich doch schließlich um meine Familie kümmern und Sie haben doch sicher Verständnis dafür, dass ich da für göttliche Dinge nicht so viel Zeit habe. Natürlich kann ich Verständnis haben, aber an meinem Verständnis liegt ja überhaupt nichts. Es entscheidet sich an Gottes Wort. Und Jesus sagte, dass dieses Wort Gottes uns einmal richten wird und es sei lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ich nehme an, dass die meisten von uns den Namen Bonhoeffer kennen, ein Theologe, der am Ende des letzten Krieges hingerichtet wurde. Der sagte einen interessanten Satz, er sagte, nur der Gehorsame glaubt, nur der Gehorsame glaubt. Also nicht der Diskutierende, der Frömmelnde, der Traditionelle, der was weiß ich, der sich ständig Entschuldigende, der Moralische, der irgendwie sonst irgendwie Aufgeweckte, nur der Gehorsame glaubt. Das heißt, derjenige, der Gottes Wort hört und anwendet. Ja, und das ist auch diese vierte Gruppe, die Gottes Wort hört, Christus für uns und die kapiert Christus in uns, ich öffne ihm mein Leben, mein Herz ist eine Wohnung für Jesus geworden. Ja, und dann sammeln sie Erfahrungen mit Gott im Leben. Dieses Glaubenpflänzchen wächst, sie spüren etwas, wie Gott vergibt, wie er ihren Charakter verändert und prägt, wie er ihr Wesen ja auch zum Positiven hin beeinflusst. Wie er sie führt im Alltag, aber auch in Mitarbeit und in Verantwortung hineinführt. Er überträgt ihnen Aufgaben und sie merken, das Ganze ist gut für mich. Wenn Jesus in ein Leben kommt, vergleiche ich das jetzt mal mit einem etwas einfachen Vergleichspunkt. Ein Vater schenkte seinem Sohn ein sehr schönes Bild, von dem er wusste, der Sohn mag dieses Motiv und was da abgebildet ist, gefällt ihm sehr gut. Aber der Sohn hatte die ganzen Wände voll Poster geklebt. Und jetzt überlegt er, wo hänge ich denn dieses schöne große Bild auf in meinem Zimmer? Und er musste ein Poster wegräumen, damit er Platz fand für das Bild. Aber dann stellt er fest zu diesem schönen Bild, das Nachbarposter passt auch nicht. Musste er auch weghängen und schließlich hat sich das ganze Zimmer verändert. Nur dadurch, dass ein schönes neues Bild hineinkam, hat er alles irgendwie anders gruppiert oder auch anderes aufgehängt. Wenn Jesus in unser Leben kommt, ist das ja nicht nur so, wie wenn ein neues Bild kommt, da kommt eine neue Person. Und da wird manches einfach verändert, weil wir spüren, es ist so, passt es irgendwie nicht zusammen. Ich denke, es ist anders, besser. Von dieser Frucht, die dann wächst, heißt es einmal, dass sie bleibt und auch Frucht für das ewige Leben wäre. Frucht für das ewige Leben ist etwas, was Zeit überdauert. Alles, was ich heute gewinne, mein Besitz, selbst meine Gesundheit und Fahrzeug und alles und Rentenversicherung, muss ich ja alles abgeben, wenn ich gehe. Kann ich nichts davon mitnehmen. aber wenn es eine ewige Frucht gibt, dann bleibt sie Frucht für die Ewigkeit. Könnte sein, dass Gott uns benutzt, um Einfluss zu gewinnen im Leben anderer Menschen. Dass sie irgendwo ein ganz klein bisschen entdecken, dieser Gott lebt. Vielleicht will ich ja doch auch mit ihm leben. Und dann könnte derjenige irgendwann zum Glauben kommen. Vielleicht nicht durch mich, vielleicht durch jemand ganz anderes. Aber er hat ein ganz klein bisschen entdeckt, dieser Gott ist echt, den ich da erlebt habe. Ich hatte das Beispiel schon mal gebracht von dieser bekannten Frau. Sie haben das vielleicht damals in der Zeitung gelesen, dieser berühmte Prozess Roe gegen Wade in Amerika, wo dann vor etwa, wann war das, 20 Jahren inzwischen die Abtreibung freigegeben wurde mit bestimmten Eingrenzungen. Und diese Frau Roe, das war nur ein Deckname für sie, ist letztes Jahr zum Glauben gekommen an Jesus. Sie war Mitarbeiterin einer Abtreibungsklinik, deren Pressesprecherin gewesen. Aber sie wurde gewonnen, weil sie Liebe entdeckte im Leben von Christen, die nebenan eine Rettungsinsel hatten, wo sie also für Ungeborene eintraten und für Kinder, damit deren Leben erhalten wird. Gewonnen durch Liebe. Ich denke an einen Mann, den ich nicht kenne, aber ich kenne seinen Zellengenossen. Das war ein Pfarrer, der in einem Ostblockland im Zuchthaus saß als Christ. Und die wurden da immer wieder mal verprügelt von irgendwelchen Aufsehern. Und als dann auch ein Aufseher verprügelt wurde, es gibt ja bei Kommunisten, fielen die auch immer wieder mal selber in Ungnade, die hatten ihn völlig zusammengeschlagen und er wurde dann in ihre Zelle geworfen, also derjenige, der sie bisher gepeinigt hatte, wurde zu ihnen in die Zelle geworfen als Gepeinigter. Und sie dann versuchten, den noch zum Glauben an Jesus zu führen, was nicht klappte, weil der völlig Matsch war. Und sagte, ich würde es gerne glauben, aber können Sie es nicht einfacher sagen? Ich kapiere das nicht. Und da sagte einer, der Ihnen allen ein Vorbild gewesen war, Sie waren sogar ein bisschen verzweifelt an ihm, weil Sie keine Fehler gefunden haben an ihm. Stellen Sie vor, da verzweifelt jemand, weil er an dem anderen keine Fehler entdeckt. Zum Beispiel, die hatten ja nie Heizung dort und da gab es durchaus sehr hohe Minustemperaturen. Da hatte der seinen Pullover an der Seite aufgetrennt und hatte einem anderen die eine Hälfte gegeben und er hatte dann auch nur noch eine halbe, die er sich immer mal nach vorne oder hinten hängte. Auf jeden Fall, als der da zerschlagen auf dem Boden lag und sagte, geht's nicht auch einfacher? Dann sagte dieser Mann ihm, weißt du, wenn du an Jesus glauben willst, Jesus ist so ähnlich wie ich. Und da sagte er, wenn es so ist, dann will ich an ihn glauben. Ja, wir erstaunen über solch eine Aussage. Wer von uns hätte Mut zu sagen, Jesus ist so ähnlich wie ich? Ja, manchmal verhalten wir uns so, dass wir sagen, das war gut, da hat Jesus gewirkt. Aber jemand, der sagen kann, Jesus ist so ähnlich wie ich, ja, entweder es ist Hochmut, was ich aber in diesem Fall nicht glaube, oder dass eben Gott wirklich gewirkt und Frucht wachsen lassen, und zwar die Frucht der Liebe. Ja, wenn also Frucht im Leben von Christen wächst, ist es einmal Liebe, aber auch Freude. Freude hat etwas mit Dank zu tun. Menschen, die dankbar sind, haben auch meistens eine innere Ausgeglichenheit im Sinne von Freude oder auch Frieden. Auch im Sinne von Geduld und Freundlichkeit. Und das ist ja die Frage, bin ich quellfreundlich oder nur so ein verkaufsfreundlicher Mensch? Ja, jetzt beschmutze ich mal meinen eigenen Stand, aber ich nehme an, Sie kapieren das. Wo eine Fachfrau ihrem Mann sagt, als er nach Hause kam, du kannst jetzt aufhören zu grinsen, du bist zu Hause. Ja, quellfreundlich oder aufgesetzt freundlich. Jesus möchte natürlich ein quellfreundliches Wesen. Und ich denke, dazu gehört auch die Frucht der Gerechtigkeit, die wächst, steht in 2. Korinther 9, Vers 10, Früchte eurer Gerechtigkeit. Da ist von Spenden die Rede. Das kann auch Frucht sein, die wächst, dass jemand von dem Reichtum, den Gott ihm anvertraut, etwas weitergibt. Und dass wir mit Beharrlichkeit Frucht bringen, also nicht so ein geistliches Hopping haben. Oh, ich bin mal da kurz dabei, das ist schön, macht Spaß mitzusingen. Dann bin ich jetzt hier dabei. Nein, Gott überträgt uns auch bleibende Verantwortung. Und der größte Teil der Glaubensmotivation ist Treue, nicht nur Begeisterung, die sicher auch wichtig ist und dazugehört. Dadurch, dass wir Frucht bringen, wird der Vater verherrlicht und das ist der Sinn unseres Lebens. Ich wiederhole ein Beispiel, das ich hier schon einmal brachte. Zu dem Fruchtbringen gehört unbedingt Gebet dazu. Ein Punkt, den wir alle, ich auch, viel zu wenig noch entdeckt haben, obwohl wir wissen, wie wichtig es ist. Durch Gebet öffnen sich die Segenskanäle Gottes in einer Weise, dass wirklich viele gesegnet werden. Ich denke an 4 amerikanische Frauen, die ich kennenlernte, die 4 ungläubige Männer hatten. Die Damen haben sich jede Woche einmal getroffen, mittags, sie waren nicht berufstätig oder nur halbtags, zum Gebet. Sie haben erst ausgetauscht, wie geht's dir und mir, dann haben sie für sich gebetet, nicht nur 3 Minuten, viel länger. Und dann haben sie für ihre Gemeinde gebetet, eine ganze Stunde. Und dann haben sie für ihre Männer gebetet. Ich meine, es war noch einmal eine Stunde. Sie hatten sehr viel Zeit investiert. Als ich dahin kam, hatten sie dieses kleine Gebetstreffen schon 4 Jahre und von den 4 Männern waren 3 zum Glauben gekommen an Jesus und der 4. war auf dem Weg. Ich sage das nicht als Vorwurf jetzt für irgendjemand, der sagt, mein Ehepartner ist heute Morgen gar nicht dabei, weil er das nicht hören mag. Ich habe scheinbar nicht genügend für den gebetet, aber mehr als Ermutigung. Gebet öffnet den Boden, wobei man niemand zwingen kann zu glauben. Selbst Jesus konnte Jerusalem nicht zwingen, er hat geweint. Aber Beten öffnet trotzdem den Boden. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche von denen auch, die geistlich nur so angerührt waren, heute noch dabei wäre, wenn wir mehr für ihn gebetet hätten. Frucht wächst nicht über Nacht und hat nicht die Macht der Programme als Wurzelwerk, sondern die Macht Gottes, die Macht des Gebetes und seine Liebe. In der Bibel steht, dass Ströme lebendigen Wassers fließen von denen, die an ihn glauben, und dass sie noch im Alter saftvoll und frisch sind, zu verkündigen, wie herrlich Gott ist und wie gerecht. Das finde ich großartig, wenn im Alter so alle Kraft abnimmt, aber da Leute sind, die wirklich noch etwas von Gott ausstrahlen können, obwohl es ihnen eigentlich äußerlich recht schlecht geht. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding, wie man hier so hört und sieht. Die einen lassen sich informieren, aber es wird alles zertreten. Bei den anderen sind viele Dinge, die ablenken. Bei den anderen wird es durch Sorgen erstickt und nur bei einer Gruppe geht es auf. Jetzt könnte ich sagen, gut, ich kenne von jeder Gruppe Leute, aber ich könnte auch viel persönlicher werden. Ich könnte sagen, ich selber kenne alle 4 Reaktionen bei mir. Ich denke, ich war auch jemand, bei dem das Wort Gottes zertreten wurde, ganz fromm zertreten. Dass ich sagte, ich habe Theologie studiert. Ich weiß, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Wahrscheinlich ist er es nicht. Das Grab war nicht leer. Israel war nie in Ägypten. Der Schöpfungsbericht, den kann man vergessen. Wir glauben an die Evolution. Jungfrauengeburt ist ein Märchen aus 1001 Nacht. Sich über Gottes Wort stellen, kenne ich von mir persönlich sehr gut. Oder dass als junger Mann einem andere Dinge oder Personen wichtiger sind als Gott, kenne ich sehr gut. Oder auch die Frage, vielleicht Sorgen um das eigene Leben, wie wirke ich denn auf andere, viel wichtiger ist, als wie wirkt Gott auf mich. Aber Gott hat trotzdem durch sein gutes Wort mich gewonnen und hat diese Phasen, sage ich mal, überwunden, zumindest weitgehend, und schenkt auch in diesem Leben Frucht. Alles vergeht, aber wenn Himmel und Erde vergeht, Gottes Wort bleibt. Deshalb ist gut, sich mit diesem Wort betend zu beschäftigen. Und ich schließe mit diesem Bonhoeffer-Zitat, das ich vorhin schon mal brachte, wo er sagte, nur der Gehorsame glaubt. Das heißt, wo dieses Wort mich bewegt, hat es Auswirkungen zum Segen für mich und auch viele andere. Hab Dank, lieber Vater, für dein gutes Wort. Danke, dass Jesus für uns da war und ist als Erlöser. Danke, Herr Jesus, dass du auch bereit bist, in uns Wohnung zu haben. Darüber bin ich froh und bete, dass du jeden von uns segnest, in dem du lebst. Und jeden, der dich noch nicht kennt, dass er einfach Vertrauen gewinnt zu dir. Amen.